nah an sein Herz. Das ist, das solltet ihr jedenfalls wissen, ein Satz aus unserer Vision. Und damit wollen wir uns bis Ostern so grob beschäftigen, um zu erfahren, wie das Herz Gottes schlägt und um darüber nachzudenken, was es denn für uns bedeutet. Wir haben das in den letzten beiden Predigten gehört, dass Jesus uns einlädt. Auch das gehört ja zum Herzschlag Gottes, dass es ihm wichtig ist, dass wir zu ihm kommen. Die Jahreslosung lautet, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich habe das dann erweitert am vergangenen Sonntag durch das Wort, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken oder wiederherstellen, wie man auch übersetzen kann. Jesus lädt uns ein im Namen seines Vaters. Er lädt jeden Menschen ein, ausnahmslos, weil es der Vater so will. Wir wollen heute einen weiteren Blick in das Herz Gottes tun oder in das Herz von Jesus. Immer wieder heißt es in den Berichten über Jesus, da ergriff ihn das Mitleid. Andere übersetzen, da erfasste ihn großes Erbarmen. Mitleid, ich habe mal bei Wikipedia geschaut, ist die Anteilnahme an negativ erlebten Gefühlen wie Schmerz und Leid anderer Mitmenschen oder allgemein der Kreatur. Mitleid haben heißt, am Leid anderer teilzunehmen, mitzufühlen. Und zentrale Voraussetzung dafür ist nach Aristoteles eine partielle Identifikation mit dem, der leidet. Ich muss mich also ein bisschen mit ihm auseinandersetzen und wissen, wie es ihm geht. Im Christentum ist Mitleid die Voraussetzung für Barmherzigkeit. Das ist im Deutschen ein Unterschied, im Griechischen ist es das gleiche Wort. Barmherzigkeit ist das Mitleid, das zur Tat wird. Barmherzigkeit ist nicht nur einfach ein bloßes Gefühl, was Mitleid sein kann. Wenn die Bibel aber von Mitleid spricht, meint sie immer Barmherzigkeit, dann ist es immer etwas, woraus etwas folgt. Dann passiert irgendetwas. Dann tut irgendjemand etwas, einfach um der Not abzuhelfen, sie zumindest zu lindern oder demjenigen zu zeigen, ich bin da. Also ich denke zum Beispiel, die Freunde von Hiob, so schlecht wie sie immer wegkommen, aber 7 Tage bei jemandem zu sitzen und einfach nur sein Leid auszuhalten, mit ihm zu tragen, bei ihm zu sein, finde ich ganz stark. Das finde ich ganz stark. Das ist auch Barmherzigkeit, da zu sein. Das griechische Wort für Mitleid wird von dem Wort Eingeweide abgeleitet. Mitleid trifft den Menschen in seinem Innersten. Und wir haben das im Deutschen, wir können das in Bildern ausdrücken, das ging ihm an die Nieren. Oder es schlägt mir auf den Magen. Der Magen dreht sich mir um. Es zerreißt mir das Herz. Das geht mir unter die Haut. Wir haben da im Deutschen richtig schöne Bilder, was Mitleid bedeutet. Bilder, die zeigen, das ist nicht einfach irgendetwas an der Oberfläche, sondern es trifft uns im Tiefsten. Mitleid ist eine ganz starke Gefühlsregung. Man ist quasi erschüttert. Dieses Mitleid, dieses Erbarmen, das, was so in die Tiefe geht, ist eine Grundeigenschaft Gottes. Und diese Eigenschaft ist die Triebfeder für ihn zu handeln, Menschen in Bewegung zu setzen. Gott leidet nämlich mit seinen Geschöpfen. Er leidet zutiefst mit der Schöpfung. Das geht ihm an die Nieren, was in dieser Welt passiert oder auch nicht passiert. Und darum sendet Gott zum Beispiel Mose aus, um Israel aus Ägypten zu führen, weil er ihr Klagen gehört und ihr Elend gesehen hat. Er beruft immer wieder Richter, sendet immer wieder Propheten, weil er das geplagte und leidende Volk sieht. Und das Ziel ist immer, sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen, in seine Gemeinschaft, in seinen Frieden. Das kann dann ganz unterschiedlich aussehen, wie Gott das macht durch die Propheten und Richter. Zum einen ermahnt Gott sein Volk immer wieder, so heißt es in 2. Chronik 36, 15. Und Jahwe, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk. Ja, also auch eine Ermahnung. Jemandem mal zu sagen, du bist einfach auf dem falschen Weg, kann eine Folge von Mitleid sein, weil man einfach sieht, der rennt ja völlig in sein Verderben. Da auch ein klares Wort zu sagen, das hat Gott getan. Er hat manchmal sein Volk auch hart angefasst, hat es ermahnen lassen, aber immer aus Mitleid heraus und immer mit dem Ziel, es auf den richtigen Weg zu bringen. Geleitet hat Gott immer das Erbarmen. Und auch Hosea schreibt oder ruft dem Volk zu, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Das ist ein anderer Name für Israel. Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Adma, dich wie Zeboim behandeln. Das waren Städte um Sodom herum, die mit untergegangen sind. Das Herz dreht sich mir im Leib herum. Wörtlich heißt es da, mein Herz wendet sich gegen mich. Total spannend, gell? Dass Gott sagt, mein Herz wendet sich gegen mich. Ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinem Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt. Ist das nicht einfach eine wunderbare Verheißung Gottes an sein Volk Israel? Mich bewegt jedenfalls dieser Blick in das Herz Gottes. Ich spüre diese Spannung, dieses Hin- und Hergerissensein. Eigentlich wollen sie ihn gar nicht, aber er weiß genau, sie brauchen ihn. Und dann dieses Mitleid, die tiefe Liebe Gottes zu seinem Volk. Und das wird ein paar Verse vorher deutlich bei Hosea. Da heißt es, als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen, habe sie wie einen Sohn aus Ägypten gerufen. Immer wenn ich diesen Sohn rief, lief er vor mir davon. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt ihn fürsorglich in meinen Armen. Ich lenkte Israel mit Fesseln der Güte und Stricken der Liebe. Ich hob das Joch auf seinem Nacken an, um es ihm leichter zu machen, beugte mich zu ihm hinunter und gab ihm zu essen. Mein Volk aber weigerte sich, zu mir zurückzukehren. Eine unglaubliche Liebe Gottes, ein Mitleiden und Erbarmen mit seinem Volk, und das Volk weigert sich. Gottes ganzes Erbarmen gilt seinen Kindern. Aber wir wissen es aus der Bibel, selbst mit der Stadt Ninive und ihren Bewohnern hatte er Erbarmen, nachdem Jona ihnen gepredigt hat und sie umgekehrt waren. Und das ist immer das Ziel, dass Menschen umkehren zu Gott. Ja, Gott hat tiefstes Mitleid mit den Menschen und dieses Mitleid wird eben dann zur Tat. Er sendet seinen Sohn, um die Menschen zu retten. Jesus soll der Hirte sein, der den Menschen den Weg zum Vater zeigt. In Jesus Christus lebt das Erbarmen Gottes über die Menschen und ihr Elend. Und in den Evangelien wird spannenderweise dieses Wort Splanchon für Eingeweide wirklich nur für Jesus gebraucht. Es ging Jesus an die Nieren, ging ihm unter die Haut, wie Menschen damals gelebt haben. Es heißt immer wieder, dass Jesus von Mitleid ergriffen wurde, dass ihn das Erbarmen erfasste. Wir können das bei den Evangelisten nachlesen und wie Jesus dann reagiert, wenn er Menschen begegnet, die leiden. Bei Matthäus sind es zum Beispiel zwei Blinde. Da heißt es, von Mitleid ergriffen, rührte Jesus ihre Augen an und sie wurden sogleich wieder sehend. Ähnliches schreibt Markus dann bei der Heilung eines Verkrüppelten. Und Lukas schildert uns das Leid einer Witwe, deren einziger Sohn stirbt. Jesus begegnet dem Trauerzug. Und dann berichtet Lukas, als der Herr diese Frau sah, wurde er von tiefem Mitleid über sie ergriffen und sprach zu ihr, weine nicht. Und dann spricht er den Toten an und erweckt ihn zu neuem Leben und gibt der Mutter den Sohn zurück. Schon an diesen kleinen Beispielen kann man sehen, Mitleiden wird immer zur Tat, um die Not abzuwenden. Mitleid allein reicht nicht, das Gefühl, sondern Jesus erbarmt sich über die Leidenden und handelt an ihnen. Er sieht immer den Einzelnen, aber er sieht eben auch das Volk Gottes. Ich lese aus Matthäus 14, 13 bis 16. Als Jesus die Nachricht vom Tod Johannes des Täufers erhalten hatte, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr, und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über Land. Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Da ergriff ihn das Mitleid und er heilte die Kranken. Am Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten: Es ist einsam hier und schon spät. Schickt die Leute weg, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus antwortete ihnen: Das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Zwei Dinge sind mir bei der Schilderung dieser Begebenheit aufgefallen. Erstens, also Jesus ergreift das Mitleid zu den Menschen. Obwohl er doch ins Boot gestiegen war, um mit seinen Jüngern an einem einsamen Ort zu sein. Er wollte Ruhe finden und er stellt sich den Menschen. Und nichts ist davon zu lesen, dass er verärgert wäre, weil sie ihm nachgefolgt sind, dass sie ihn stören, ihn mit ihren Bitten bedrängen. Er empfindet es nicht als Belästigung, sondern er empfindet Mitleid mit ihnen und erbarmt sich ihrer. Und das ist doch eigentlich umso erstaunlicher, wenn man vorher liest, dass sein Cousin Johannes der Täufer enthauptet worden ist. Das hatte Jesus erfahren und deswegen wollte er in die Stille gehen. Er wollte mit seinem Vater darüber reden. Vor allem deshalb auch, weil Johannes ja sein Vorbild und Vorgänger war und er wusste, das, was Johannes passiert ist, wird auch mir passieren. Darüber wollte er mit dem Vater reden, da wollte er sein Herz ausschütten. Und trotzdem, er sieht die Menge, er sieht die Menschen, die hinter ihm herlaufen und es packt ihn das Erbarmen. Schiebt sein eigenes Leid zur Seite und kümmert sich um die Menschen. Und das Zweite, das mir auffällt, sind die Menschen. Sie bemerken, dass Jesus in ein Boot steigt und wegfahren will. Sie sehen grob, wo er hinfährt, in welche Richtung. So groß ist der See auch nicht. Und dann machen sie sich zu Fuß auf dem Weg hinter ihm her, um den See herum, auf die andere Seite. Das sind so 2-3 Stunden kräftiger Fußmarsch. Ich habe gedacht, was für eine Sehnsucht der Menschen muss dahinter stecken, dass sie sich auf den Weg machen, um den See herumzulaufen, um Jesus auf der anderen Seite schon zu erwarten, um ihn zu hören, um geheilt zu werden, um ein gutes Wort von ihm zu bekommen. Und ich glaube, dass das nicht damals nur so war. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Menschen heute eine große, tiefe Sehnsucht haben nach Gott, nach Erfüllung ihres Lebens, nach einem Sinn und Ziel, nach einem guten, tröstenden, aufbauenden Wort. Ich würde einfach sagen, die Menschen haben Sehnsucht nach Leben. Das Problem ist eben heute, die Menschen wissen vielfach einfach gar nicht, wo sie hinlaufen sollen. Wohin sollen sie denn gehen? Und ich frage mich, wie würde Jesus die Menschen heute sehen und wie würde er ihnen begegnen? Jesus sieht die Menschen. Er sieht, dass sie ohne Gott leben. Er sieht, dass sie wie Hirten sind ohne, wie Schafe sind ohne Hirten. Die Hirten ohne Schafe wären auch interessant. Also, die Schafe ohne Hirten. So sieht Jesus die Menschen. Das haben wir in der Lesung gehört. Da wandert Jesus durch die Dörfer und Städte und predigt über Gottes Reich. Und die Menschen folgen ihm in Scharen nach. Matthäus schildert das dann so: Als Jesus die Menschen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren völlig am Ende, verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Wieder sammelt sich eine große Menge, um Jesus zu hören. Man hätte doch denken können, Jesus freut sich oder er ist stolz, dass so viele zu ihm kommen und ihn hören wollen. Oder er macht schon mal Pläne, was man mit diesen Menschen alles machen könnte für das Reich Gottes, wo er sie da und hier und dort einsetzen könnte. Das ist manchmal die Gedanken des Pastors, gell? Wo könnte ich denn den Einzelnen einsetzen? Aber das alles tut Jesus nicht, sondern er sieht tiefer. Er sieht die Menschen mit ihrem inneren Schaden und der darin besteht, dass sie nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben, dass ihnen der Hirte fehlt, der sie auf grüne Weide zum frischen Wasser und so weiter führt. Jemand, der sie zu Gott bringt, an sein Herz. Und da packt Jesus das Erbarmen. Die Menschen erscheinen Jesus wie Schafe, die keinen Hirten haben. Natürlich gab es Pastoren, sage ich mal. Früher hießen sie Schriftgelehrte und Pharisäer. Aber die Priester zum Beispiel damals sagten, Religion besteht darin, Opfer zu bringen. Die Schriftgelehrten haben den Menschen gesagt, Religion besteht darin, dass du das Gesetz erfüllst. Jesus dagegen verkündigte, dass Glaube in der Liebe zu Gott und anderen Mitmenschen besteht. Obwohl sich die Menschen verzweifelt nach Gott sehnten, hatten die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Theologen, die Hirten sozusagen, ihnen nichts anzubieten. Sie haben sie eben nicht an grünes Wasser und frisches Wasser, an frisches Wasser und grüne Weide geführt, sondern sie haben ihnen Lasten aufgelegt. Gesetze, Gebote, Opfer, all das musst du tun, damit Gott dich liebt. Und deswegen waren die Menschen verschmachtet. Einfach hungrig, durstig. Und das Wort für verschmachten ist im Griechischen ein ganz starker Ausdruck. Der wird zum Beispiel gebraucht dafür, wenn jemand von Räubern ausgeplündert wurde, wenn er erbarmungslos gequält und gefoltert wurde, wenn er von einer langen Reise total erschöpft nach Hause kam. Er war niedergeworfen und lag ausgestreckt da nieder. So also sah Jesus die Menschen ohne Gott, quasi von Räubern ausgeplündert. Und Jesus geht auf die Nöte seiner Zuhörer ein. Die Kranken werden geheilt. Aber immer steht für ihn an erster Stelle die Predigt, das Wort Gottes, die Beziehung zu Gott. Das ist für Jesus das Wichtigste. Krankheiten, Leiden, Armut, die Unterdrückung durch die Römer, alles schwere Übel, unter denen die Menschen gelitten haben. Aber das Schlimmste für Jesus war, dass er gesehen hat, die Menschen haben Gott nicht mehr. Sie waren krank in ihrer Seele. Es fehlte ihnen an Trost und Zuversicht, an Glaube, Liebe und Hoffnung. Nicht, dass wir körperlich gesund sind, dass wir satt werden, dass wir Reichtum haben, ist die Hauptsache für Jesus. Ja, er heilt auch Kranke. Aber das Entscheidende für ihn ist, dass wir in eine Beziehung zum Vater kommen, dass wir gerettet werden, aus dem Verlorensein herausgeholt in das Reich Gottes. Jesus möchte, dass die zerbrochenen Herzen geheilt werden, Menschen das ewige Leben erben. Das ist das Entscheidende und Wichtigste für ihn. Für die Pharisäer war das einfache Volk einfach nur Spreu. Und Spreu wurde damals verbrannt. War total unwichtig. Sie haben sich nicht um die Menschen gekümmert. Jesus sieht in den Menschen die Ernte, das reife Korn, das Wertvolle. Und diese Ernte muss eingebracht werden. Die Pharisäer waren darauf bedacht, die Sünder zu vernichten. Jesus kam in dem Erbarmen Gottes, um die Sünder zu retten. Und das machen zwei Gleichnisse deutlich, die von dem großen Erbarmen und dem tiefen Mitleid Gottes sprechen. Ihr kennt alle die Geschichte von dem Vater mit den beiden Söhnen, wo der Sohn sein Erbe fordert, weggeht, alles verprasst und dann nach Hause kommt. Und da heißt es bei Lukas, bei den Schweinen landet. Und da heißt es dann bei Lukas, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde von Mitleid ergriffen. Er lief hin und fiel seinem Sohn um den Hals und küsste ihn. Das Erbarmen Gottes ist größer als jede Schweinerei, die wir anstellen können. Egal wie sehr wir uns von ihm abgewendet haben, egal wo wir gelandet sind, Gott steht da und wartet. Und zwar auf jeden einzelnen Menschen. Er möchte ihn in die Arme schließen, wieder als Kind annehmen. Gott möchte, dass das, was uns trennt, von ihm trennt, weggenommen wird. Und das macht auch das zweite Gleichnis deutlich, wo Jesus von diesem Knecht berichtet, der bei seinem König eine unermessliche Schuld hat, die er nie in seinem Leben zurückbezahlen kann. Und als dieser Knecht dann den König anfleht, da heißt es, da packte den König das Mitleid mit seinem Knecht. Er ließ ihn frei und er ließ ihm alle seine Schulden. Alle Schulden. Eine unglaubliche Menge. Gott hat in seinem Erbarmen Jesus Christus gesandt, seinen eigenen Sohn, damit er die Menschen von dieser Schuld befreit. Er möchte vergeben, umfassend vergeben. Und er möchte die, die eine solche Sehnsucht nach ihm haben, aber eben umherirren wie Schafe ohne Hirten, die möchte er retten und nach Hause bringen. Und wir wissen es, Jesus ist der gute Hirte, der sich um die Schafe kümmert, der aber vor allen Dingen sein Leben für sie lässt. Ich glaube, es sind nicht wenige, die diese Sehnsucht nach Gott haben. Jesus jedenfalls spricht von einer großen Ernte, die einzufahren ist. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Jesus sucht keine Chefs und keine Herren im Reich Gottes, sondern Leute, die Hand anlegen. Er sucht Arbeiter. Daran fehlt es. Die Ernte ist reif. Die Ernte ist groß. Aber wer bringt sie ein? Wer bringt die Menschen zu Gott, an sein Herz? Ich denke, wir selber wissen, wie schwer es ist, Mitarbeiter für unsere Gemeinde zu finden. Menschen, die rausgehen in die Mission, rausgehen hier in den Ort. Und ich denke nicht, Werbeanzeigen, Appelle oder was auch immer brauchen wir, um Mitarbeiter zu gewinnen. Jesus sagt, betet. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Wir sind aufgefordert, zu beten um Mitarbeiter. Die Berufung ist Sache Gottes. Beten wir genug in der Gemeinde um Mitarbeiter? Für die Ernte, die reif ist, die groß ist, reichlich. Sehen wir das Elend der Menschen und ihr Verlorensein, der Menschen, die Gott nicht kennen, aber eine Sehnsucht haben nach Gott? Betet, das ist das Erste, was Jesus seinen Jüngern sagt. Natürlich steht dann auch in den nachfolgenden Kapiteln, auch das haben wir gehört, wie Jesus dann seinen Jüngern sagt, geht hin zu den verlorenen Schafen Israels und so weiter. Es geht nämlich um die Tat. Es geht darum, aus dem Mitleid, aus dem Erbarmen heraus zu handeln. Das Erste ist beten. Das Zweite ist hingehen und verkündigen. Aber die Jünger sollen eben nicht nur predigen, sondern sie sollen natürlich auch das leben, was sie glauben. Das hat Jesus getan. Er hat den Menschen vorgelebt, wie die Beziehung zum Vater gelingen kann. Wie eine Beziehung zu dem liebenden Vater aussieht. Das, genau das sollen auch seine Jünger tun. Also betet um Arbeiter und lasst euch dann selbst auch berufen von Gott. Und wohin Gott uns schickt, das ist ganz unterschiedlich. Bei Jesus und seinen Jüngern wird jedenfalls deutlich, dass sie selbst die Antwort auf ihr Gebet sein sollen. Auch wir sollen dann die Antwort auf unser Gebet um Mitarbeiter in der Ernte sein. Wo sind heute die Felder, die reif sind für die Ernte? Wo sind die Menschen, die einen Hunger haben nach Gott, nach Liebe, nach Frieden, nach dieser Beziehung, nach dem Unendlichen? Wofür sollten wir als Gemeinde heute beten? Wenn wir das beantworten können, dann können wir auch entdecken, wie wir selbst eben Teil der Antwort Gottes werden können. Der Theologe Münchmeier hat gesagt, echte Fürbitte richtet Großes aus im Reich Gottes. Sie öffnet Herzen, Mund und Hände zum Dank und zum Dienst. Sie treibt zur Mission und Diakonie. Sie gibt uns das rechte Wort und die rechte Tat. Also lasst uns beten um Arbeiter für diese große Ernte, die reif ist. Lasst uns dafür beten, dass uns selbst das Verlorensein der Menschen an die Nieren geht, dass es uns unter die Haut geht, dass es uns wirklich trifft und wir nicht oberflächlich an ihnen vorbeigehen. Sondern lasst uns beten, dass wir von diesem Mitleid Jesu ergriffen werden. Dass wir die Menschen sehen und sie einladen zu Jesus Christus. Amen. Wir singen miteinander das Lied.